Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 598. Am 30. August war der internationale Tag der Opfer des Verschwindenlassens, auch kurz Tag der Verschwundenen genannt. An diesem Tag wird auf die in vielen Ländern übliche Praxis hingewiesen, Menschen willkürlich verschwinden zu lassen, sei es durch kriminelle Gruppen oder BeamtInnen. Oft geschieht das im Auftrag oder mit Duldung der jeweiligen Regierung. Aus Anlass des Tages der Verschwundenen wiederholen wir einen Beitrag aus dem letzten Jahr. Im Februar 2023 besuchte uns die mexikanische Menschenrechtsanwältin Ana Lorena Delgadillo in unserem Studio und berichtete über ihre Arbeit. Delgadillo vertritt Familienangehörige von MigrantInnen, die Opfer von Mord und Verschwindenlassen auf ihrem Weg in Richtung USA geworden sind. Ende August wurden in Weimar die Goethe-Medaillen verliehen, die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik. Eine der Preisträgerinnen ist die mexikanische Literaturübersetzerin Claudia Cabrera. Von Markus Plata erfahrt ihr, warum es für Cabrera wichtig ist, dass Anna Segers Romane Das siebte Kreuz und Transit 80 Jahre nach ihrem Erscheinen noch einmal übersetzt werden. Und zwar in modernes mexikanisches Spanisch. Außerdem berichten wir von einer Gedenkdemo zum 30. Jahrestag der Ermordung zweier Demonstranten in Uruguay, welche die Auslieferung dreier Basken an Spanien verhindern wollten. Davor noch eine Nota zur Festnahme des italienischen Ex-Guerillero Leonardo Bertolazzi in Buenos Aires. Und natürlich haben wir noch jede Menge Nachrichten für euch, diesmal auf zwei Blöcke aufgeteilt. Eine interessante halbe Stunde wünscht euch Knut im Namen der Ondistas.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Peru. Ein neuer Bericht hat Umweltschäden durch Erdöl in Peru analysiert. Demnach ereigneten sich im Zeitraum von 1997 bis 2023 über 1400 Erdölaustritte und über 3200 Umweltschäden, fast alle in den Regionen Loreto und Piura. Die wichtigsten Ursachen für Ölverschmutzungen sind Betriebsstörungen und Korrosion. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Gewinnung fossiler Brennstoffe nicht nachhaltig ist. Sie führt zu immer mehr Umweltschäden, die nicht beseitigt werden, was zu unbezahlbaren wirtschaftlichen Schulden führt. Ein Beispiel: Im Juni 2014 flossen mehr als 2000 Barrel Öl in den Fluss Cuninico in der Provinz Loreto. Ursache der Umweltkatastrophe war ein Leck in der vom staatlichen Erdölkonzern Petroperú betriebenen nordperuanischen Ölpipeline. Das Verfassungsgericht hat das staatliche Unternehmen angewiesen, die Betroffenen zu entschädigen. Doch noch immer weigert sich Petroperú, dem Urteil nachzukommen. USA-Mexiko. Im US-Wahlkampf hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump damit gedroht, Handelsbeziehungen zu Mexiko abzubrechen, hohe Zölle zu erheben und die Grenze zu schließen, sollte er nach den Wahlen im November ins Weiße Haus zurückkehren. Die Wahlkampfveranstaltung fand in Howell im nördlichen Bundesstaat Michigan statt. Das Städtchen galt in den 1970er und 80er Jahren als Hochburg des rassistischen Ku Klux Klan. Erst im Juli fand in Howell eine Kundgebung weißer Rassisten statt, die ihre Unterstützung für Trump zeigten. Allerdings distanzierte sich die Stadtverwaltung von der rechten Kundgebung. Zudem hatte auch Joe Biden die Stadt 2021 besucht. Brasilien. Wegen der Zunahme an Waldbränden wurde in den Bundesstaaten Pará und São Paulo der Notstand ausgerufen. Im Juli und August wurden in Pará 10.000 Waldbrände registriert. Im gesamten Amazonasgebiet waren es in diesem Jahr schon über 50.000, eine Zunahme von 77%. Auch im Feuchtsavannengebiet Cerrado und im Biosphärenreservat Pantanal brennt es. Schwere Rauchschwaden ziehen in südliche und westliche Bundesstaaten und bis in die Nachbarländer. Nach Einschätzung von ExpertInnen sind Dürre und große Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde für die schnelle Ausbreitung der Feuer verantwortlich. Dazu kommt mutmaßliche Brandstiftung. In São Paulo wurden allein am 22. und 23. August 2600 Brandherde registriert, die nahezu gleichzeitig ausbrachen. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um eine koordinierte Aktion handelte, um Wald für Weideland und Anbauflächen abzubrennen.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Trotz zum Teil doppelter Verjährung und uneindeutiger Rechtslage droht dem 72-jährigen Leonardo Bertolazzi nun ein Auslieferungsverfahren in Argentinien nach Italien. Er war zwischen 1977 und 1979 zwei Jahre wegen Mitgliedschaft der Roten Brigaden in Italien inhaftiert. 1980 gelang ihm vor einem erneuten Festnahmeversuch die Flucht, woraufhin er abtauchte. Seit 2002 war er in Argentinien, wo ihm 2004 der Flüchtlingsstatus gewährt wurde. Eine damals schon beantragte Auslieferung nach Italien ist nach argentinischem Recht nicht möglich, denn zu einer 27-jährigen Haftstrafe wurde Bertolazzi in seiner Abwesenheit verklagt und das ist nach argentinischem Recht nicht rechtsgültig. Nach dem Treffen von Meloni und Milei im Juni 2024 während des G7-Treffens hat sich zwar vermutlich die Rechtslage nicht geändert, wohl aber der politische Wind. Das Ziel der beiden ultrarechten Staatsoberhäupter ist der erklärte Kampf gegen politische Gegner. Und so erwirkten die argentinischen und italienischen Spezialeinheiten zusammen mit Europol am 29. August die Festnahme des 72 Jahre alten Ex-Guerilleros Bertolazzi. Freunde und Angehörige von Leonardo Bertolazzi fordern in einem Kommuniqué die vollständige Anerkennung seines Flüchtlingsstatus und Hausarrest bis zu seiner Freilassung und keine Auslieferung. Avanti popolo, alla risposta, bandiera rossa, bandiera rossa. Uruguay, Ende August 1994. Tausende von Menschen versammeln sich vor dem Krankenhaus El Filtro in Montevideo im Stadtteil Jacinto Vera. Sie protestieren gegen die geplante Auslieferung von drei Basken nach Spanien. Die drei befinden sich zu der Zeit im Krankenhaus im Hungerstreik. Carlos, unser Kollege von Matraca, berichtet.
Yo estuve un par de días antes, un lunes 22 de agosto.
Ich war einige Tage vorher dort, am Montag, den 22. August. 4.000 oder 5.000 Menschen haben sich versammelt, umgeben von Polizei und einigen Militärs. Die Stimmung ist ruhig. Alte, junge, Frauen, Männer mit Gitarren, Musik, Lautsprechern, um ihre Solidarität mit den Basken auszudrücken.
Llega el miércoles 24 de agosto y desde la mañana la policía empieza a molestar a los manifestantes.
Dann ist Mittwoch der 24. August. Die Demonstranten sollen die Bürgersteige verlassen. Es kommt zu Polizeigewalt. Ich arbeite zu dem Zeitpunkt als Krankenträger in einem Sanatorium. Gegen Mittag werden die ersten Verletzten eingeliefert. Wir hören das Radio Panamericana.
Militärs greifen die Demonstranten an. Es gibt Hunderte von Verletzten. Fernando Moroni und Roberto Fracal werden erschossen. Bis heute sind diese Morde nicht aufgeklärt. Die Schützen werden nie angeklagt.
Es la impunidad que continúa.
Zum 30. Jahrestag gingen dieses Jahr Tausende von Menschen in Montevideo auf die Straße. Norma Moroni, Mutter des erschossenen Fernando Moroni, führte den Demozug an. Norma Moroni sagte: Wir dürfen den damaligen Präsidenten Luis Alberto Lacalle Herrera nicht vergessen. Er war damals für die Auslieferung verantwortlich. Und wir dürfen den Mörder Waldemar Rosa Ruiz nicht vergessen. Er hat Fernando Moroni getötet. Der baskische Künstler Fermin Muguruza war damals Sänger der Band Negogoriak, dessen Konzert im Oktober 1994, also kurz nach den Ereignissen des Filtro, in Uruguay verboten wurde. Doch sie spielten trotzdem bei einem clandestin organisierten Konzert und seine Verbindung zu Uruguay und Norma Moroni hält bis heute an. Am Ende der Demo tanzten Hunderte von Menschen zu den Rhythmen Fermin Muguruzas und der uruguayischen Band Cuatro Pesos de Propina.
30 años de rebeldía sin tranzas contra la impunidad del Estado. Sábado 24 de agosto, 16 horas, marchamos del obelisco al filtro.
Am 28. August wurden in Weimar die Goethe-Medaillen verliehen, die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. Erstmalig wurden drei Frauen ausgezeichnet, die Kunstwissenschaftlerin und Kulturmanagerin Iskra Gischoska aus Nordmazedonien und mit der mexikanischen Literaturübersetzerin Claudia Cabrera und der Chilenin Carmen Romera Quero, zwei Lateinamerikanerinnen. Carmen Romero ist die Gründerin und Leiterin des chilenischen Theaterfestivals Teatro a Mil. Wir nehmen die Preisverleihung zum Anlass, um euch nochmal Claudia Cabrera vorzustellen. Erst im Februar haben wir in einem Onda-Info-Spezial über antifaschistisches Exil in Mexiko und über Claudia Cabreras Arbeit berichtet. Hört gerne nochmal rein.
Ich tauche so tief in die Werke ein, dass ich sogar davon träume. Also es sind Welten, in die ich wirklich eintauche und ich kann mich dann nicht losreißen. Ich lebe in diesen Welten, während ich übersetze.
Cabrera hat mit Transit und Das siebte Kreuz die zwei bekanntesten Werke Anna Segers übersetzt. Die Übersetzung antifaschistischer Literatur liege ihr besonders am Herzen, sagte sie bei einer Veranstaltung im kleinen Anna Segers Museum in Berlin-Adlershof. Literaturübersetzungen seien immer eine Herausforderung, gerade wenn das Original aus einem Kontext stammt, der sehr weit weg sei von der mexikanischen Realität, denn
man muss nicht nur Wörter übersetzen, sondern ganze Welten zum Teil. Und zum Beispiel jetzt bei Anna Segers in dieser ganz bestimmten Epoche im Dritten Reich kommen die ganzen Nazi-Begriffe dazu. Was ich damit gemacht habe, ist, statt dass ich da Fußnoten gesetzt habe, die ich furchtbar in Literatur finde, ich habe eine Art Glossar erstellt mit den ganzen kulturellen wichtigen Begriffen, die für Mexikaner nicht so zugänglich sind. Also angefangen mit der Nazisprache oder Ersatzkaffee zum Beispiel, was man im Krieg getrunken hat. Da weiß man hier in Mexiko gar nicht, was das ist. Dass die mexikanischen Leser sich eine klarere Vorstellung machen können von dieser Welt, die so wahnsinnig weit weg ist.
Dabei gibt es doch schon so viele Übersetzungen des Werkes von Anna Segers ins Spanische. Warum also neue?
Also die erste Übersetzung sowohl von Das siebte Kreuz wie auch von Transit war in den 40er Jahren in Spanien gemacht worden. Und da wurde eine sehr blumige spanische Sprache benutzt, wie es halt zu der Zeit üblich war. Aber dieser Stil passt überhaupt nicht zu Anna Segers, die total karg ist. Und dadurch wurde ihr Stil total verformt, also bis zur Unkenntlichkeit. Ich habe auch gemerkt, dass viele Auslassungen dabei sind. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war, vielleicht sogar direkte Zensur, weil ein paar von diesen Übersetzungen wurden während der Franco-Zeit in Spanien angefertigt.
Und das mexikanische Spanisch benutzt andere Wörter, andere Bilder als das spanische Spanisch. Es sei wichtig, dass Anna Segers Werk in Mexiko in einem modernen mexikanischen Spanisch gelesen werden könne, um damit besser verständlich und relevant zu bleiben. In ihrer Dankesrede sagte die diesjährige Preisträgerin der Goethe-Medaille in Weimar, sie versuche jeden Tag die Entfernung zwischen Deutschland und Mexiko zu verringern und die Fremdheiten anzunähern.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Im Februar 2023 sprach Onda mit der mexikanischen Menschenrechtsanwältin Ana Lorena Delgadillo. Sie war in Deutschland zu Besuch, um über die prekäre Menschenrechtslage und die komplizierte Realität in Mexiko zu berichten. Als Anwältin vertritt sie Familienangehörige von MigrantInnen, die Opfer von Verschwindenlassen und Mord auf den Süd-Nord-Routen in Richtung USA werden. Die 2011 von ihr mitbegründete Stiftung für Gerechtigkeit, FJEDD, hat Wichtiges erreicht. Die Suche nach den vielen verschwundenen MigrantInnen zentral zu koordinieren, zu systematisieren und über die Landesgrenzen hinaus den Familienangehörigen bei der Suche zu helfen. Bisher einmalig, mit einem Team von Forensikern konnte die Stiftung in Leichenhäusern viele Opfer identifizieren. Den Angehörigen bietet das die Möglichkeit, sich von ihren Liebsten zu verabschieden und diese in Würde und nach eigenen Bräuchen zu beerdigen.
In den letzten 16 Jahren wurden in Mexiko 110.000 Verschwundene registriert. Hinzu kommen 400.000 Todesopfer. Nicht einmal im über 30 Jahre andauernden Bürgerkrieg in Guatemala von 1960 bis 1996 gab es solche Opferzahlen. Mit dem Amtsantritt des mexikanischen Ex-Präsidenten Felipe Calderón im Jahre 2006 wurde das Militär auf den Straßen eingesetzt, unter dem Vorwand, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Ana Lorena Delgadillo berichtet.
Die Konsequenz dieser Militarisierung sind bis heute diese hohe Zahl an Verschwundenen. Zwischen 2010 und 2021 gab es mehr als 350.000 Opfer. Die MigrantInnen, die Mexiko durchqueren, sind eine sehr verwundbare Gruppe. Sie werden schlichtweg zu Opfern dessen, was in diesem Land passiert.
Obviamente que esta población también es víctima de todo lo que sucede en nuestro país.
Tamaulipas im Norden Mexikos. In zwei Massakern 2010 und 2011 werden fast 300 MigrantInnen ermordet. Selbst im gewaltgeplagten Mexiko entsetzt das Ausmaß an Brutalität. Über die Massaker von San Fernando berichteten Medien weltweit. Die Spuren dieses Verbrechens führten zum Drogenkartell der CETAS, dessen Netzwerke bis in die staatlichen Institutionen reichen. Ana Lorena Delgadillo hat als Anwältin der Opfer Jahre gebraucht, allein um Akteneinsicht in einem der Fälle zu bekommen.
Se encontraron 48 fosas clandestinas con 195 restos en el norte de la República.
Es wurden dann 48 illegale Gräber gefunden, mit insgesamt 195 menschlichen Überresten. In dem Prozess vertraten wir Familienangehörige der Opfer aus Guatemala, El Salvador, Honduras und aus anderen Bundesstaaten Mexikos. Es dauerte 8 Jahre, bis wir Aktenzugang erhielten. Wir sprechen hier von 280 Ordnern mit jeweils 600 Seiten. Was wir juristisch erreicht haben, ist, dass die Familienangehörigen von MigrantInnen die gleichen Rechte in Mexiko haben wie mexikanische StaatsbürgerInnen und dass die Fälle als schwere Menschenrechtsverbrechen anerkannt wurden.
Während ihrer Nachforschungen wurden die MenschenrechtsverteidigerInnen selbst zum Ziel staatlicher Repression. Unter anderem die Journalistin Marcela Turati, die Forensikerin Mercedes Doretti und Ana Lorena Delgadillo selbst wurden über 1,5 Jahre abgehört und ausspioniert.
Wir haben kein Verbrechen begangen. Was uns allerdings wirklich Sorge bereitet, ist, dass diese illegalen Ermittlungen dort laufen, wo die organisierte Kriminalität zu verorten ist. Dass sie Zugang zu all unseren Daten erhalten haben, und dass die Ermittlungen gegen uns von einer auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft geleitet wurden, während die organisierte Kriminalität selbst in genau diesen Institutionen sitzt.
Auch unter der neuen Regierung des Präsidenten Manuel López Obrador gibt es bezüglich der Straflosigkeit keine politische Wende, sagt Delgadillo.
Se contabilizan ahora más de 39.000 personas desaparecidas.
Mehr als 39.000 verschwundene Menschen und die Politik macht weiter wie die vorherigen Regierungen auch. Die Regierung nutzt das Militär für die innere Sicherheit. De facto ermächtigt sie das Militär sogar in Dingen, die vorherige Regierungen nicht zuließen. Zum Beispiel, dass in einigen Bundesstaaten die lokale Polizei von der Nationalgarde abgelöst wurde, die der Armee unterstellt ist. Und diese übernimmt die Aufgaben der inneren Sicherheit, die strafrechtlichen Ermittlungen, Migration, aber auch den Bau und den Betrieb von öffentlicher Infrastruktur, wie zum Beispiel das Tren Maya. Dem Militär nehmen der Sicherheit auch Aufgaben ökonomischer Art oder gar politische Macht wie Entscheidungsgewalten zu übertragen. Das ist für jede Demokratie sehr gefährlich.
In Mexiko liegt die Straflosigkeit bei 95%. 56.000 sterbliche Überreste konnten bislang nicht einmal identifiziert werden. Die organisierte Kriminalität Mexikos ist weit über die Landesgrenzen hinaus vernetzt, während sich staatliche Institutionen gerade in Menschenrechtsfragen und bei der Aufklärung von Verbrechen schwer tun, international zusammenzuarbeiten. Als Leiterin der Stiftung Gerechtigkeit, Justicia, kurz FJEDD, arbeitet Anna Lorena Delgadillo direkt mit den Komitees der Familienangehörigen von verschwundenen Migrantinnen in Honduras, El Salvador, Guatemala und Mexiko zusammen. Die Migration nimmt in Lateinamerika seit Jahren zu. Menschen fliehen vor den Auswirkungen des Klimawandels, vor Gewalt und Straflosigkeit, weil sie dort, wo sie leben, keine Lebensgrundlage mehr haben. Ihr Ziel? Die USA. Und die USA, wie auch Europa, tragen eine gewaltige Verantwortung für die Entrechtung von schutzsuchenden Menschen. So Anna Lorena Delgadillo.
Ja, me voy. Sin dinero. Ya me voy.
Tenemos una tremenda influencia de Estados Unidos en las políticas migratorias.
Die USA haben enormen Einfluss auf die Migrationspolitik der Region. Sie haben in unseren Ländern die Militarisierung vorangetrieben. Ihr Ziel? Mexiko und Zentralamerika sollen so verhindern, dass die Menschen die USA überhaupt erreichen. Und unsere Länder haben das akzeptiert, obwohl das gegen die Menschenrechte verstößt. Und Europa, das muss man so klar sagen, ist ein schrecklicher Vorreiter bei der Einschränkung von Asylrechten, insbesondere bei der Drittstaatenregelung. Es geht nicht darum, dass sich geflüchtete Menschen sicher fühlen können, sondern die Regierungen des Nordens entscheiden, wo und unter welchen Bedingungen die Menschen ausharren müssen. Diese Praktiken wurden leider von Mexiko übernommen.
Die sogenannte Drittstaatenregelung nach europäischem Vorbild wurde 2019 unter Donald Trump von den USA als Migrant Protection Protocol, kurz MPP, etabliert.
Mexiko akzeptierte das. Unter Präsident López Obrador wurde dieses sogar noch erweitert, indem sich Mexiko verpflichtete, für die Umsetzung des Militär gegen die MigrantInnen einzusetzen. Ursprünglich war vereinbart worden, 6.000 Militärs für Festnahmen und Deportation an der Nord- und Südgrenze einzusetzen. Jetzt sind es schon 28.000.
In der Frontera Norte y Sur, para detener y deportar a los migrantes, y ahora son cerca de 28.000.
Auch wenn das konkrete Gesetz 2021 unter Präsident Biden wieder abgeschafft wurde, die Abschiebepolitik existiert weiterhin. Mit schlimmen Folgen. Human Rights Watch hat über 1.000 Fälle von Geiselnahmen, Verschwindenlassen, Tötungsdelikten und Sexualverbrechen gegen Migrantinnen dokumentiert, die in Mexiko auf ihren Asylentscheid aus den USA warteten.
Mexiko sigue siendo uno de los corredores más violentos.
Mexiko ist eine der gefährlichsten Fluchtrouten. Die MigrantInnen durchqueren Territorien, die von der organisierten Kriminalität beherrscht sind, und dort werden sie einfach zu Ware. Wir haben Fälle erlebt in Guatemala, El Salvador und Honduras, wo Familien ihre kleinen Ländereien als Hypotheken den Schleuserbanden hinterließen. Und selbst wenn die migrierenden Personen ermordet wurden, müssen die Angehörigen und die Menschenschmuggler weiter abbezahlen.2013 gelang es der Stiftung für Gerechtigkeit gemeinsam mit dem anthropologisch-forensischen Team aus Argentinien und der Unterstützung der lokalen Generalstaatsanwaltschaft, menschliche Überreste von 3 Massakern zu identifizieren.
Porque las autoridades mexicanas estaban entregando a las familias de migrantes restos equivocados.
Die mexikanischen Behörden hatten den Familienangehörigen zuvor falsche oder bereits eingeäscherte Überreste übergeben. Das ist gegen das Gesetz. So bezweifelten die Familien, dass es sich bei den Überresten um ihre Angehörigen handelt. Daraufhin begannen die Argentinier eine wichtige Dokumentationsarbeit in Honduras, El Salvador und Guatemala. Sie erstellten Datenbanken, die man mit den Leichenschauhäusern in Arizona in den USA abglich, wo ca. 700 Überreste ohne Identifizierung lagerten. Und das gelang.
In primer lugar con la morgue de Pima, Arizona, en Estados Unidos, que en ese momento tenía cerca de 700 restos de migrantes sin identificar y hubo resultados.
Anschließend konnte ein Abkommen unterzeichnet werden, mithilfe dessen das argentinische Team gemeinsam mit Gutachterinnen der Staatsanwaltschaft 200 sterbliche Überreste erhielten. Bisher konnten 100 davon identifiziert werden. Die Angehörigen erhalten ein schriftliches Gutachten und bekommen im Anschluss die Überreste zurück.
Wir konnten außerdem erreichen, dass die mexikanischen Botschaften in den jeweiligen Ländern Vermisstenanzeigen aufnahmen und dass Angehörige die Möglichkeit haben, über Zoom direkt mit der mexikanischen Staatsanwaltschaft zu sprechen.
In Mexiko selbst konnte die Stiftung für Gerechtigkeit ein neues System durchsetzen, das bei der Suche nach verschwundenen Migrantinnen hilft. Ziel ist es, alle Informationen zu Migrantinnen, die auf der Route Zentralamerika USA verschwunden sind, zentral zu verwalten. Anna Lorena Degadillos Besuch in Deutschland im Februar diente auch dazu, diese Ziele und Erfolge bekannt zu machen und gegen die Straflosigkeit vorzugehen. Es sei aber vor allem dem Kampf der Familien von verschwundenen Migrantinnen zu verdanken, sagte Anna Lorena Degadillo.
Definitivamente las familias que buscan a sus desaparecidos son una tremenda inspiración para nosotros y nosotras.
Die Familien, die ihre Verschwundenen suchen, inspirieren uns. Ich denke, sie haben unser Land revolutioniert. Die Mütter, die ihre verschwundenen Kinder suchen, wollen mit der Straflosigkeit brechen. Und diese Kraft, die sie dabei entwickeln, reißt alle Grenzen ein.
Estas madres que buscan a sus migrantes desaparecidos han roto fronteras.
Me voy. Yo no quiero. Pero ya me voy.
Yo no quiero sin dinero, tengo miedo, pero voy. Para el norte ya me voy. Por Rejale ya me voy.
Ya me voy.
No sé dónde, pero voy.
Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy.
Und jetzt folgt der zweite Teil der Onda Nachrichten. Mexiko. Unsere Partnerorganisation Educa Oaxaca beging im August ihr 30-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch aus Berlin. Allen hier seien Educas tägliches News-Bulletin La Minuta und der zweiwöchige Podcast Espacio Social empfohlen. Beide findet ihr auf www.educaoaxaca.org. Wir wünschen spannendes Schmökern und Lauschen. Und wir bleiben in Mexiko. Mitte August veröffentlichte die mexikanische Wahrheitskommission ihren Schlussbericht über den schmutzigen Krieg. Als solcher wird die staatliche Repression gegen politisch Andersdenkende, aber auch indigene Gemeinschaften und LGBT-Personen von Mitte der 60er bis Ende der 80er Jahre bezeichnet. Durch diverse staatliche Institutionen wurden in diesem Zeitraum systematisch Menschenrechtsverletzungen wie außergerichtliche Hinrichtungen und gewaltsames Verschwindenlassen begangen. Es kam sogar zu Todesflügen, bei denen die Opfer gefesselt über dem offenen Meer aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Solche Verbrechen werden außerhalb Mexikos eher mit den Militärdiktaturen in Südamerika in Zusammenhang gebracht. Nicht zuletzt, weil über das Thema gerne geschwiegen wird. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Wahrheitskommission während ihrer Arbeit auf zunehmenden Widerstand des Militärs gestoßen ist. Zu einer juristischen Aufarbeitung des schmutzigen Krieges kam es in Mexiko bislang nicht. Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Am 12. und 13. Oktober gibt es in unseren Redaktionsräumen in Berlin-Kreuzberg einen Radio-Workshop. Auf diesem lernt ihr, Interviews fürs Radio zu führen, das Schreiben von Manuskripten sowie digitalen Audioschnitt. Weitere Details auf unserer Webseite unter news/workshop-radio. Anmeldungen über workshop@npla.de. Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Ponal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.